Energy Sachsen Music Lounge.
Da ist es wieder Zeit für eine neue Folge unserer Energy Sachsen Music Lounge. Heute mit einer Krawall-Legende, Porky von Deichkind. Hi!
Ist das so? Bin ich schon eine Legende? Okay, ja gut, Legenden sind ja eigentlich nicht mehr am Start, aber lebende Legende ist auch okay.
Ist das schon egal, ne?
Ich bin ja gütig.
Also ich finde, den Titel kann man schon sehr gerne so hinnehmen.
Ja? Na, dann nehme ich das so. Dann nehme ich das so an.
Erstmal natürlich danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir beide machen uns eine ganz entspannte Zeit, quatschen über die Band und eure Musik. Wir wollen dich aber direkt zum Anfang ein bisschen besser kennenlernen und spielen zusammen unser Speed-Dating.
Alles klar.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Speed-Dating.
Das mag ich.
Licht an, weil sonst finde ich die Schrauben nicht. Das ist in der Werkstatt, muss es immer hell sein.
Könnte ich jeden Tag essen?
Curry.
Oh, warum?
Low Carb.
Okay, was ist die beste Soße für Curry? Sowas so Erdnussmäßiges?
Ja, vor allem ist wichtig, das Curry, also die Gewürze in Öl anzubraten, dann duftet es einmal richtig und dann übernehmen auch die ganzen Ingredients, die Aromen.
Okay, kann ich verstehen.
Also nicht einfach reinknallen, das Curry, wenn die Soße drin ist, sondern vorher das Curry im Olivenöl so ein bisschen, bis es qualmt so. Aber dann auch runterdrehen, wenn es anfängt zu rauchen kurz.
Okay, der Experte spricht.
Ja, Big Daddy hat schon, ich habe ja schon einige, wie heißt das, Erdbewohner sind schon erwachsen groß unterwegs. Und da habe ich kochen gelernt, ist halt irgendwie. Irgendwann habe ich mit Kochen angefangen. Mir macht es Spaß.
Ich mag das auch sehr gerne. Okay, nächste Frage vom Speed Dating. Ohne gehe ich nicht aus dem Haus.
Schlüssel.
Das wäre schlau, ja. Hat auch noch niemand geantwortet. Diesen Film sollte man gesehen haben.
No Country for Old Men. Einfach keine Musik. Dieses ausdruckslose Gesicht von dem Typen, der mit dem Bolzen rumrennt. Ich habe den übrigens mal getroffen. Ich habe seinen Namen vergessen. Und wir haben mal ein Theaterstück gehabt in Österreich. Und da war der auch. Da stand auf einmal dieser Hollywood-Schauspieler neben mir. Der war da in irgendeinem Stück zugange. Das ist einfach die ganze Atmosphäre. Ist einfach genial.
Okay, schreibe ich mir auf meine Watchlist. Das sage ich viel zu oft.
Scheiße.
Echt?
Ja, weiß ich nicht. Oder Digger. Vielleicht sage ich zu oft.
Bei mir ist es oft auch manchmal so eher sowas wie Junge oder Alter. Es ist so richtig ungewollt. Es kommt einfach aus mir heraus. So nennen dich deine Freunde.
Mulle.
Warum? Wie kommt das?
Das habe ich hier irgendwie da, wo ich hier in so meiner Bubble bin, da hat irgendjemand mal mich mal so genannt und das ist irgendwie hängen geblieben. Also da, wo ich wohne, im Umkreis von 40 Kilometern, nennt man mich so. Porky ist irgendwie auf so ein komischer Name. Habe ich mir auch nicht selber gegeben. Hat mir irgendeiner mal gegeben und ich war einfach zu faul, das denn dagegen zu. Ist eigentlich voll der bescheuerte Name. So, ich würde mich niemals so nennen, aber ich bin da relativ uneitel. Hauptsache, ich weiß, dass ich gemeint bin.
Das beste Urlaubsziel?
Costa Rica.
Wie oft warst du schon da?
Zweimal. Aber jeweils über einen Monat. Es ist einfach krass. Also ich will das jetzt nicht meinem Heimatland unterstellen, aber es gibt auch eine gewisse passive Aggressivität. Alle einfach, wenn man so mit dem Auto fährt und dann kommt so ein Blick von so einem Fußgänger rein. So, du merkst einfach so, okay, ich bin das gewohnt hier so. Aber ich hatte dann die Erfahrung, dass ich dann, als ich da war, gedacht habe, was wollen die alle von mir? Wollen die was von mir? So, weil die alle so freundlich waren. Und ja, Costa Rica ist, Costa Rica, reiche Küste heißt, das ist einfach das glücklichste Land der Erde. Keine Armee, alles, es ist einfach unglaublich. Man kann es nicht fassen, diese Fülle, wenn man da ist.
Klingt wirklich super positiv.
Es gibt auch Direktflüge jetzt von nach San Jose. Früher musste man über Amerika, also diejenigen, die vielleicht mal beim Dealen erwischt worden, im Schüleraustausch oder irgendwie nicht mehr nach Amerika dürfen, die können jetzt auch direkt nach Costa Rica, ohne über die USA fliegen zu müssen.
Das ist ein guter Geheimtipp.
Genau, und dann geht's noch weiter. Dann fahrt ihr irgendwie nach Montezuma mit der Fähre rüber und dann holt ihr euch nur ein Airbnb für eine Woche da. Guckt von da aus dann weiter, wo ihr landet.
Nicht schlecht. Dann letzte Frage vom Speed Dating. Musik machen ist wie?
Ein Pickel ausdrücken. Es tut erst kurz weh, aber dann kommt der große Release und alles kann sich regenerieren und das Leben geht weiter. Musik machen ist für mich eine Leidenschaft. Da steckt das Wort Leiden drin. Ich muss immer, auch gerade im Kontext von Deichkind, an einem Schmerzpunkt vorbei, bevor der Ghost, sag ich mal, übernimmt. Und deswegen ist das vielleicht auch so erfolgreich, weil da auch viel, man trifft sich halt selber. Es sei denn, ich bin auf einer Blues-Session als Gitarristenspieler, Solo ist was anderes. Also ich bin ja auch Musiker. Aber wenn es so konkret wird wie mit unseren Texten, da gehen wir in alles rein und dann ist es halt auch manchmal einfach ungemütlich.
Okay, ich check das schon. Ich glaube, ist ja auch generell bei jedem Job so, ne? Da hat er einfach gute und schlechte Seiten. Aber am Ende ist ja wichtig, dass du trotzdem glücklich bist.
Glück, okay, es ist immer so Glück. Dann bin ich glücklich, nächste Nacht bin ich nicht mehr glücklich, dann bin ich irgendwie melancholisch, dann bin ich wieder glücklich. Ich glaube, ich habe da meinen Frieden mitgemacht. Das Glück ist ja auch, ey, so kommt und geht.
Auch wieder wahr.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Speed Dating. Aber okay, dann gehen wir jetzt rein in die richtigen Fragen. 2000 kam euer erster Song raus. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen? Wir entscheiden uns jetzt dazu. Wir sind eine Band und wir bringen jetzt unseren ersten Song raus.
Okay, das war einfach der jugendliche Drang, sag ich mal. Ich hatte mit Malte und Buddy meine erste Funkband. Dann bin ich, im Hintergrund habe ich da die ganze Zeit schon Musik gemacht. Ich bin jetzt seit 21 Jahren Frontman der Band. Aber alle, die rechnen können, können jetzt wahrscheinlich zusammenzählen, dass ich 2000 noch nicht mit auf der Bühne war. Das ist nämlich schon länger her. Aber ich war da im Hintergrund, Beats gemacht, bla, ich hatte, aber das ist sozusagen einfach kreatives Potenzial, das raus will. Das ist ein jugendliches Drang nach Darstellung und man will sich zeigen, man will Mucke machen. Und dann war ja übrigens der erste große Hit Bon Voyage. Und Leute, wir machen unser letztes Konzert jetzt, bevor wir in eine lange Pause gehen, bevor wir mit einem neuen Album wiederkommen, machen wir ja gar keine Konzerte mehr. Und wollen dann auch eine neue Show konzipieren, um jetzt den Bogen zu schließen zu deiner Frage. Ich glaube, MC Nina ist in der Wuhlheide zu Gast.
Okay, das ist schon mal ein geiler Spoiler auf jeden Fall.
Ja, why not? Wenn sie nicht da ist, dann, also eigentlich hat sie zugesagt und auch noch ein paar andere Gäste und viele, die Show auch schon öfter mal gesehen haben. Wir haben jetzt auch nochmal den ganzen Sommer, jetzt ganzen Mai umgestellt, mal andere Songs reingenommen, dass es auch für die ist, die es schon öfter gesehen haben, auch mal wieder interessant ist. Oder mal eine Abwechslung ist, weil ich denke, es wird interessant sein, weil wir haben erst im Dezember in Berlin gespielt und es war ausverkauft und jetzt die Wuhlheide wird auch schon wieder voll. So schlecht scheint es nicht zu sein, aber wir versuchen halt auch ein bisschen umzustellen immer mal.
Ja, ist ja mega. Freut man sich ja.
Spoiler-Alarm.
Mega geil. Aber um zurückzukommen so zum Thema so erste Songs und so weiter, ging es denn schnell, dass ihr euch zum Beispiel auch einig wart, okay, das ist jetzt unser erster Song, weil meistens hat man ja trotzdem schon mehr auf Lager und da muss man sich ja entscheiden, gut, welchen bringen wir als erstes raus?
Also das ändert sich. Als junger Mann bist du so, okay, jetzt habe ich meine Strophe, haha, was ist mit deiner Strophe? Da ist auch so ein bisschen Konkurrenz, ein bisschen Battle. Mhm. Da hat man, früher hat man einfach, wenn man einen Song fertig hatte, hat man das Ding dann so rausgeholt, oh, das war dann so. Heutzutage ist das, ich schmeiß alle Texte mit allen, viele, meistens, manchmal noch ein Gastautor. Wir schmeißen alles in einen Topf und basteln auch an unseren gegenseitigen Strophen rum, bis es das beste Ergebnis ist. Es ist keine Konkurrenz mehr da. Und so junge Typen, die haben halt so, nicht Konkurrenz, aber so ein bisschen, nicht Rivalen. Aber wie ist das so? Der Fußballspieler in einer jungen Mannschaft, der will irgendwie Gas geben.
Ist klar, man will ja auch irgendwie rausstechen.
So.
War es denn von Anfang an euer Ziel, schon mit Musik erfolgreich zu werden?
Das waren andere Zeiten. Heutzutage bist du ja auch, haust was bei Instagram raus und wenn du Glück hast, hast du nach 3 Posts irgendwie eine Karriere. Das war damals ganz anders. Wenn du einen Master zum Beispiel gemacht hast oder eine Aufnahme gemacht hast, dann ist erstmal einer mit dem Golf 2 irgendwie nach Berlin gefahren, 6 Stunden, hat da irgendwie ein Demo-Tape abgegeben bei einer Plattenfirma. Das war einfach damals noch ein Wow, es gibt einen Plattenvertrag. Das war was anderes als heute. So, weißt du, der Schritt in die Öffentlichkeit ist viel geringer als es damals war. Und dann war es auch noch so, Leute, die aus dem Musikbusiness, wenn du ein Musikvideo gemacht hast, es gab noch kein YouTube, es gab gar nichts, da war es erstmal die Frage, ob Viva oder MTV das Video mit in die Rotation nimmt. Also viele Bands haben Musikvideos produziert, die wurden niemals gespielt. Und dann war es so die Nachricht, Alter, Universal hat das Musikvideo mit in die Rotation genommen. 4-mal am Tag läuft es. So. Und da ist einfach ein bisschen Glück dabei gewesen. Und weiß ich nicht. So, es war halt andere Zeit. Ne?
Wie lief das dann bei euch ab? Habt ihr dann relativ fix einen Plattenvertrag bekommen oder sucht man sich ein Management? Wie läuft sowas?
Am Anfang war das BMG, glaube ich, und ein Verlagsdeal. Ich habe also meinen ersten Verlagsdeal gekriegt, habe gedacht, wow, ich habe einen Verlagsdeal. Habt ihr da irgendwie 10.000 Mark gekriegt für ein Album, aber dafür meine Anteile abgegeben für 80%. Also, ne? So, da hat man sich drüber gefreut.
Ja.
Und das ist eine interessante Frage, die du stellst, weil wenn ich jetzt so zurückgucke, war das eine ganz andere Zeit einfach.
Ich glaube das sowieso generell, dass es wahrscheinlich sich so viel verändert haben muss in der ganzen Zeit. Aber ich meine, das ist ja so, ich finde gerade das macht es auch so spannend, weißt du? Wenn so ein Weg so individuell ist.
Ja, und das war halt auch nicht selbstverständlich damals so. Gut, wir haben Glück gehabt, ne? Und dann hatte man auch noch so wenig andere Perspektive, ich sag mal, abgebrochene Lehre und jetzt nicht so die Schulabschlüsse, die für eine akademische Laufbahn jetzt so geeignet waren. Deswegen hat man auch da auch alles auf eine Karte gesetzt. So, ich bin ein Kind der absoluten so Mittelschicht. Ich bin nicht privilegiert oder sonst was, sondern, also mit privilegiert meine ich, jemand, der in das reingeboren wird, der ist privilegiert.
Ja.
Und genau, wir haben uns das erarbeitet.
Pass auf, der erste Song, über den ich mit dir sprechen möchte, ist Wutboy. 23 Jahre ist es ja nach eurem ersten Release rausgekommen. Was würdest du sagen, passt nämlich gut zum Thema, macht ihr heute musikalisch anders als damals?
Man nimmt sich Themen und beschreibt die. Damals hat man eher so represented, so ich bin der Geilste oder das war eher so dancey. Heute machen wir viel oder ich sag mal zu 90% suchen wir uns Themen, die wir dann beschreiben. Also bei Wutboy geht es ja um Ohnmacht und um Wutbürger, die rauspöbeln, weil Ohnmacht ist das eigentlich das unangenehmste Gefühl, wenn du nicht mehr weißt, was du tun sollst. Und wütend werden ist, dann gehst du in die Aktion und dann dämpft das so ein bisschen dein eigentliches Gefühl, nämlich die Ohnmacht, die da drunter liegt. Und ja, jeder, der auf andere zeigt und wütend wird, der ist wahrscheinlich traurig unten drunter unter der Zwiebel. Das haben wir da beschrieben in dem Song, ohne direkt auf was zu zeigen jetzt.
Was ist dir wichtig an dem Text?
Ah, das beschreibt auch meine Erfahrung, die ich jetzt auch im Corona-Lockdown gemacht habe, wo ich einfach Freunde hatte, die heiß gelaufen sind im Kopf. Also bei mir war das wo, ich soll jetzt niemandem so nahe treten, weil ey, viele Pflegekräfte und Leute hatten keine Arbeit mehr. Und das haben viele Leute in Not gebracht. Bei mir war das so, dass nach 15 Jahren Tour und es hat nicht aufgehört, erstmal so, oh krass, ich muss nirgendwo hin. Also ich hatte erstmal so ein, ich muss nicht mehr abliefern. Ich hatte eher ein Release-Gefühl, aber nur auf mich bezogen. Also ich sehe alle anderen, die da gelitten haben, ganze Restaurants und alles. Wow, es geht jetzt nur das Feeling, das ich hatte.
Ja.
Und ich habe aber von den Freunden, die da wirklich von abhängig auch sind, vom öffentlichen Arbeitsleben, also Restaurants oder Musiker, die nicht so erfolgreich sind. Die Kette hört nicht auf, ne? Oder der Einzelhandel. So viele, die da wirklich in Not geraten sind und dann auch wütend geworden sind. Und war ja also unfassbar abstrakte Zeit. Also alleine, dass man, ey, das ist jetzt schon so ein paar Jahre her, das fühlt sich völlig unwirklich an, wie das damals gewesen ist. Das beschreibt eigentlich den Song, dass man wütend wird, weil man nicht mehr weiß, was man machen soll.
Ihr kommt aus Hamburg, richtig?
Ja.
Alle von euch?
Roger kommt aus München.
Okay.
Aber, also ist unser Neuzugang. Ansonsten sind eigentlich fast alle aus Hamburg. Jetzt in der Crew natürlich nicht, aber ich sag mal so das blöde Wort, die Inhaber von Seidkind oder der Kern. Und ja. Produzent kommt aus Berlin. Roy ist auch ein wichtiger, ist seit Sebis Tod, ist er auch unser fester Produzent. Von dem habe ich viel gelernt. Genau, und sonst sind wir alle aus Hamburg, ja.
Wie bist du denn dann in Hamburg damals aufgewachsen? Also war Musik schon immer so ein Ding für dich?
Ich bin so ein bisschen schwerelos aufgewachsen. Ich war immer so das Licht der Welt, das so durch die Gegend geflattert ist. Ich war in der Schule völlig lost. Das war auch noch eine andere Zeit. So, es war schnell so ein, der ist dumm oder was ist mit dem? Weil ich bin eigentlich nur, hab immer nur aus dem Fenster geguckt und bin durch die Gegend gerannt so. Ich hatte überhaupt keine Idee, was ich mit meinem Leben machen sollte und die absolute Druckwelle von der Familie her und von der Gesellschaft, dass es eigentlich für mich nicht so richtig was gibt. So, ich wusste auch nicht, das kam auch von den Lehrern, was ist mit dem, mal gucken, was aus dem wird. Das war so die Botschaft, die mir so runterhing. Dann war es auch noch, bam, auf einmal Hamburg, irgendwie beim Graffiti, der mich verhaftet worden als Kind, dachte so, okay, aus mir wird nichts. Ich hatte eigentlich immer so eine Angst vor der Zukunft als junger Mann, weil ich nicht wusste, was aus mir wird. Ich hatte aber auch nicht so die Background, so okay, wie es heute ist mit Eltern, du bist was ganz Besonderes, ey. Also das war nicht so wie in den 80ern, wie es heute ist. Und dann bin ich immer Skateboard fahren, jeden Tag. Wenn es geregnet hat, habe ich geweint. Und dann wann hat es geregnet? Und dann konnten wir nicht fahren und dann war ich beim Freund zu Besuch, der hatte eine E-Gitarre da. Und dann habe ich das Ding in die Hand genommen, hat er mir so einen Riff gezeigt so. Und dann konnte ich das auf einmal spielen. Und dann war klar, das mache ich jetzt, weil da was zurückkam, was Unmittelbares vom Universum. Und da war es noch lange nicht, okay, da wird eine Musikkarriere draus. Aber immer, wenn ich dann gespielt habe oder geübt habe, hatte ich Ruhe im Kopf und diese Zukunftsangst war weg. Irgendwann habe ich nur noch geübt, dann habe ich irgendwann Bass gespielt und dann habe ich irgendwie an der Musikhochschule in Amsterdam so eine Aufnahmeprüfung gemacht und dann haben die mich genommen auf einmal, so, weil ich kann so ein A erkennen, wenn ich es höre oder ich habe gutes Taktgefühl. Ich konnte überhaupt mit Akkorden hatte ich überhaupt keinen Plan und dann war das wirklich so, okay, das ist jetzt Musik. Und meine Eltern waren aber immer noch so, ja, alles klar, was macht der da? Und dann habe ich irgendwann bei Ronan Keating in der Band gespielt. Auf einmal, ich war da ganz relativ schnell so im Popgeschäft auf einmal, so für Popbands, und habe dann irgendwie dann auch damals, das war so unfassbare Summen, habe dann so 2000 Mark für anderthalb Wochen Proben gekriegt und 500 Mark, das war noch pro Auftritt. Das war so viel Geld für mich. Ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Und dann war ich, irgendwann habe ich bei Wetten, dass gespielt mit Ronan Keating. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt hier. Live is a Rollercoaster.
Ja, ja, ja.
Bei dem habe ich in der Band gespielt. Und in dem Moment, wo ich bei Wetten, dass war, da, wo meine Eltern mich bei Wetten, dass gesehen haben, da war so, alles klar. Da hatte ich keinen Druck mehr von zu Hause. Also so ganz schlichte Strukturen. Also das ist so, so war das aber damals. Und da habe ich diesen Überlebenstrieb in der Mucke eingepflanzt gekriegt, diese Charakterfixierung, dass es auch immer so ein bisschen um, ich kann noch so viel Platinalben haben und ausgesorgt haben. Irgendwas in mir treibt mich weiter, dass ich Musik machen muss, um auch zu überleben. So, keine Ahnung.
Klingt ein bisschen so, als hättest du dich in der Musik gefunden.
Ich habe mich in der Musik gefunden, aber es ist auch mein Job, also mein Ding da, ne? Die Musik hat mich gefunden, so ist es besser. Also ich war lange, bevor ich bei Deichkind Frontmann geworden bin, war ich schon als professioneller Musiker unterwegs.
Verrückt auf jeden Fall. Aber ja, dann bist du Teil von Deichkind geworden. Habt ihr denn so, ist das bei euch so ein Ding, dass ihr so diese klassische Band seid mit verteilten Rollen? Einer macht das, einer das?
Ja, also das ist, Henning leitet die ganze Show, unsere Produktionsfirma, koordiniert die Proben. Ich meine, wir sind ja mit unserer Show, sind nur fast 60 Leute unterwegs mittlerweile. Und Philipp macht sehr viel Fleißarbeit, die ganzen Beats, die ganzen richtig Woodboy, richtig gutes Remi Demi, diese ganzen uniken Beats, das ist alles Philipps Sound. Das ist nicht Splice oder das ist irgendwo runtergeladen, sondern der bastelt da jeden Tag wirklich leidenschaftlich an den Sounds. Und ich komme dann mit Schlagwörtern und Flashes und Textideen und dann wird das wie eine Collage zusammengebaut. Jeder hat zwar irgendwie so ein bisschen so seine Spezialität, aber am Ende ist das denn doch ein Kuchen, wo jedes Rezept reingehört.
Was macht dir persönlich am meisten Spaß? Wahrscheinlich schon das Gitarre spielen.
Nein.
Nein?
Also die größten Lachflashes meines Lebens hatte ich auf jeden Fall beim Texten.
Okay.
Ja, Texten. Also wenn was ist, es gibt auch manchmal Brachland, da fällt dir nichts ein und denkst, oh Gott, wie geht's weiter? Aber ey, ich habe so gelacht wie noch nie zuvor, als wir Texte geschrieben haben.
Na gut.
Weil es aus dem Nichts kommt. Du hast dann irgendwie so einen, du hast dann so eine Nummer und beschäftigst dich damit und dann morgens ist da noch nichts und du schreibst einen Song und nachmittags ist da einfach ein Song geboren, den gab es vorher noch nicht. Und das ist einfach jedes Mal wieder ein Wunder. So. Deswegen machen wir auch noch weiter. So.
Das ist ja das Schöne an Kreativität, ne? Dass manchmal dann so aus, wie du sagst, aus dem Nichts, zack, mit einem Schnipsen auf einmal ist eine Idee da.
Genau. So. Und das ist dann einfach so, pack.
Ja.
Wenn da ein kreatives Potenzial.
Voll. Der nächste Song, über den ich gerne mit dir quatschen würde, ist Auch im Bentley wird geweint. Ja. Ich finde, das ist ja auch erstmal schon ein ziemlich spezieller Titel. Und da frage ich mich auch, wie kommt der denn so auf Themen oder Ideen für neue Songs? Also du sagst gerade, manchmal kommt man einfach mit so einem Schlagwort oder so. Aber wie zum Beispiel bei dem Song, wie seid ihr auf den Text gekommen?
Das war die Idee von Clouseau. Mhm. Und wir haben Musik auch wiederum mit Roy, weil der auch bei Clouseau, denn der arbeitet ja überall. Und da sind wir machen eigentlich immer ziemlich eigenbrötlerisch, aber da sind wir ausnahmsweise mal auch mal nach Erfurt gefahren zu ihm ins Studio, haben da gearbeitet. Ey, in Erfurt habe ich eine Sache gesehen, die habe ich noch nie vor. Da war eine Frau im Dönermann und die hat sich so Sahne-Tortellini bestellt, noch mit Dönerfleisch obendrauf. Das hat mich schwer beeindruckt. Naja, egal.
Ich glaube, das schmeckt ja bestimmt gut.
Dein Kardiologe wird was anderes sagen, ob das so gut ist, aber schmeckt bestimmt gut. Nee, das war wirklich eine Kollabo. Und von mir sind so Songfetzen sind bei mir drin, so wie zerballer mir die Leber und die Spender sind nur Nutzvieh. So. Das ist so ein Satz, der kommt so einfach raus im Reimkontext. Und Clouseau ist auch jemand, der sehr fleißig ist und sehr an seinem Kram arbeitet. Und da hat er mit Philipp total so eine Ebene gegründet oder gehabt. Und wir haben auch schon Features gemacht, die gar nicht rausgekommen sind, weil das denn nix war. Und das war's halt. Es geht einfach um Eskapismus. Und es geht darum, dass einfach das, ich sag jetzt mal so ganz vorsichtig hier, das innere Kind interessiert nicht, wie viel Geld du hast.
Das stimmt. Wie kamst du überhaupt zu der Zusammenarbeit mit Clueso?
Über Roy, also über der eingefädelt, unser Produzent, genau.
Okay. Und aber habt ihr euch auch durch Roy kennengelernt, nicht vorher schon mal irgendwo?
Nein, ey, ich hatte Bundesvision Song Contest 2002 oder so, da hat er gewonnen und Deichkind hatte, glaube ich, den vorletzten Platz gemacht. Da waren wir schon mit dem, da war er noch ganz jung. Da kannte ich ihn schon auch.
Ach krass.
So, es ist ja dann auch, es ist auch wirklich, der deutsche Musikgeschäft ist auch wirklich ein Tante-Emma-Laden. Da triffst du einfach auch immer jeden wieder. So.
Okay. Ich finde es irgendwie krass, weil manchmal ist es ja auch so, dass man Leute trifft und dann Jahre später hätte man niemals damit gerechnet, dass man dann doch mal irgendwie zusammenarbeitet. War das vielleicht auch so ein Ding?
Ja, wir haben auch vor allem geguckt, was passt, so ein bisschen, und das kam so reingeflattert. Das war jetzt nicht so geplant irgendwie.
Wenn man Deichkind hört, ich glaube, die meisten denken zuerst an eure heftigen Bühnenshows. Für die seid ihr ja auch bekannt. Wie entstehen die Ideen dafür?
Das ist so eine Mischung aus geplant und Möglichkeiten, die wir natürlich jetzt haben, weil ich meine, vor 20 Jahren hätten wir nicht so eine große Werkstatt gehabt und die ganzen Sachen selber gebaut, und Stefan Hübner arbeitet fest für uns. Wir haben ja jetzt mal bei Bentley, haben wir so eine große Lederhandtasche auf der Bühne irgendwie, wo man so wie Bullriding darauf rein kann. Die ist ja bei uns in der Werkstatt gebaut. Das kannst du ja gar nicht bezahlen, wenn du irgendeine Produktionsfirma sagst, ey, hier, bau uns mal, das kostet ja, was weiß ich, 100.000 Euro oder was. Machen wir mal eine Chanel-Tasche in riesig, wo man drauf reiten kann. Nee, das würde nicht gehen, wenn wir nicht unsere Struktur auch hätten und das mittlerweile selber basteln. Früher war vieles fuck off, da sind wir einfach zum Supermarkt gefahren morgens, weiß ich noch, mit dem Sprinter und dann, ja, eine Euro-Palette Bier bitte. Und der Marktleiter so, was ist das? Aber nee, meinten wir ernst. Und das waren dann halt so Spontanaktionen. Da haben wir am Abend vorher gesagt, lass mal 2000 Dosen ins Publikum machen und auf eins aufmachen. So. Diese Spontanität begegnet uns immer wieder zwischendurch, aber die große Show, die hat schon auch die Struktur im Hintergrund, die wir uns so geschaffen haben.
Was war für dich das Krasseste bisher, was ihr so auf einer Bühne gemacht habt?
Oh, wahrscheinlich diese Bierduschen-Dinger konnten wir irgendwann auch nicht mehr machen. Weil irgendwann war dann auch die Love Parade, das war dann irgendwie traumatisch. Alle waren so, ey, es muss sicherer sein. Und da war dann einer hatte Nasenbein gebrochen. Da haben wir uns noch entschuldigt bei dem. Ja, ey, das kannst du ja nicht, du kannst ja nicht 2000 halbe Liter Dosen kalt geschüttelt. Das ist nicht kontrollierbar. Und wir haben das 3-4 Mal gemacht. Das ist bis auf ein paar kleine Sachen und Nasenbeinbruch, eine kleinere Sache. Ist das immer gut gegangen. Aber irgendwann haben wir dann geguckt, so awareness-mäßig, dass es dann auch wichtig ist, auch weil die Leute immer mehr wurden, und dann sind dann da 60.000 auf einmal vor der Bühne oder so. Dann kannst du solche Aktionen nicht mehr bringen. Das Wichtigste ist, dass die Kids heil nach Hause kommen.
Aber auch eure Looks sind ja so super, also auffällig besonders. Ist es euch generell wichtig, so ein bisschen rauszustechen?
Na, es ist so ein bisschen die Maskierung. Ich kann auch immer noch nach der Show rausgehen bei großen Festivals, mich erkennt einfach keine Sau, wenn ich ändere meine Körperhaltung und so, ist ein bisschen so Jedi-Modus. Das kann, weiß ich nicht, das kann Jesus nicht machen oder Jan Delay oder, ja. Nee, ich genieße immer noch meine Anonymität dadurch. Fans erkennen mich natürlich, aber der Großteil einfach nicht.
Ja, ist schon eigentlich ganz cool. Aber fernab von eurer eigenen Musik, was hörst du eigentlich so privat? Das würde mich voll interessieren.
Also ich bin total der Burner Boy Fan und dann höre ich ganz viel Blues. Dann mag ich alten Rap gerne, Redman und so einen ganzen Schissel. Dann mag ich aber auch Dire Straits gerne ab und zu, denn morgens höre ich zum Beispiel Klassik viel. Ich bin kein Klassik-Fan, ich mache einfach Klassik-Radio an, ich kann das jetzt nicht benennen.
Ja.
Aber ich mag auch schon so diesen Raga-Style, mag ich, Reggae-Style. Ich weiß jetzt, will jetzt gar nichts Falsches sagen. Mag ich total gerne. African Classics mag ich total gerne.
Schon sehr vielseitig.
Vielseitig und stille finde ich auch sehr inspirierend. Also in meinem Job mache ich auch einfach gerne mal gar keine Musik.
Kann ich verstehen. Dauerbeschallung auch immer nicht, also nicht immer geil.
Ja, es ist immer so und so.
Pass auf, und jetzt ist es ja auch so, dass ihr bald die nächsten 2 Monate sehr viel unterwegs seid, auf vielen verschiedensten Bühnen. Wie hyped seid ihr auf die ganzen Live-Shows?
Ich bin nicht so hyped. Oh. Ich freue mich über die Menschen, habe aber immer ziemlich krasses Lampenfieber vorher. Das ist aber einfach nur Adrenalin, das ist nicht gefährlich. Ich bin jetzt noch in Proben. Wenn die Proben vorbei sind und wir losfahren, dann bin ich sehr gehyped. Ich bin jetzt so mental noch so in den Vorbereitungen drin. Das ist eher so ein bisschen so, was fehlt alles noch? Aber wenn der Bus losfährt, dann bin ich gehypt.
Okay.
Da freue ich mich auch auf die ganze Geschichte. So viele Bands, also alles, die da treffen, alle möglichen Leute, denen man da begegnet, irgendwie. Sei es die 257er oder KIZ oder so oder Bosse oder weißt du, man trifft ja immer wieder die gleichen Leute und das ist einfach im Backstage einfach auch immer ein richtig nicer Kaffeeklatsch. Und da freue ich mich sehr drauf. Auf die Menschen natürlich freue ich mich auch. Und auf das Gefühl nach den Shows, das ist eigentlich immer schön, wenn man so eine Liebesdusche abgekriegt hat. Und das geht aber los, dieses hypte Feeling, wenn die Proben, wenn alles sitzt. So, ich bin da noch mit dem Kopf in der Vorbereitung.
Kann ich verstehen. Aber gibt es trotzdem irgendwie einen Auftritt oder irgendein Festival, auf das du dich besonders freust? Hast du da einen Favoriten?
Ja, die Wuhlheide freue ich mich total drauf am 16. August, gleich wie ich es betone, so. Am 16. August Deichbrand freue ich mich total drauf, da sind geile Bands. Ich habe auch übrigens auf dem letzten KIZ-Album 4 Songs mitgemacht. Da habe ich bei Berlin wird dich töten, ich ziehe Geld an wie ein Magnet und dann noch zwei andere habe ich Gitarren gespielt und die Bässe.
Okay.
So. Deswegen freue aber auch Joe von Drunken Masters, der hat ja auch für uns schon viel gemacht. Das ist einfach ein Riesenfreundestreffen mit gutem Essen und Freibier. Am Ende.
Am Ende, natürlich, wichtig. Ihr kommt ja auch sogar Mitte August bei uns nach Sachsen und zwar aufs Highfield Festival.
Ja, da war ich auch schon oft.
Genau, aber trotzdem, das ist ja so, also für uns Energy Sachsen natürlich das größte Ding. Freuen wir uns ganz dolle. Gibt es denn da vielleicht auch schon irgendwas Richtung auch allgemein eure Live-Shows, wo du was verraten kannst? Was ist vielleicht, was man erwarten kann?
Also wir haben umgebaut, wir haben ältere Songs mit reingenommen, wir checken auch mal so neue Sounds mit ab. Es ist nicht das Gleiche wie die letzten Jahre, das ist eigentlich das Wichtigste, dass die Leute das sich reinziehen können und nicht das Gefühl haben, es ist immer das Gleiche. Also wir arbeiten immer noch an der Show und Haifi, da haben wir auch tolle, krasse Sachen erlebt. Ich habe mich auch einmal zurücklassen lassen nach einer Show, dachte, ey, ich ziehe hier noch ums Festival, aber dann habe ich nicht beachtet, dass nach der letzten Band ja auch Schluss ist und dann waren irgendwie alle weg. Und dann hat mich irgendein Roadie mit dem VW-Bus nachts mit meiner Freundin noch zum Hotel gebracht. Ich hatte da Hotel normalerweise fahren wir mit dem Bus. Naja, egal.
Wilde
Geschichte. Auch dieser See nebenan.
Genau, genau.
Der Baggersee und der Backstage ist genau daneben. Habe ich auch mal ein Interview im Schlauchboot auch mal gegeben.
Wow. Nicht schlecht.
Ich glaube, das war sogar mit Energy Sachsen.
Gut, dann wird es aber vor meiner Zeit gewesen sein.
Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Trotzdem
da
sehr geil.
Ich auch mal Eagles of Death Metal habe ich da mal kennengelernt. Haftbefehl aber hat er sogar auch mal gespielt. Ich kann mich immer an alles erinnern noch so.
Das ist gut.
Das ist auch so ein Tannenwald, ist da drumrum. Guck mal, das weiß ich nämlich alles, ne?
Nicht schlecht. Was ist euch oder jetzt in dem Fall dir generell am wichtigsten bei Auftritten?
Dass ich mich safe fühle und loslassen kann. Manchmal hast du dann noch so während des Auftritts so Gedankenspulen, so habe ich den Herd ausgemacht oder betrügt mich mein Hund oder was, keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein, so dass ich mich free fühle auf der Bühne. Das ist das Wichtigste. Und dass der Funke überspringt. Also ich kann auch auf Profimodus schalten, aber wenn die Leute irgendwie wenn der Funke nicht überspringt, dann ist es anstrengend. Wenn du merkst, dass die Leute dabei sind, dann vergeht die Zeit wie im Flug.
Okay. Ich glaube aber gerade Highfield, also ich war die letzten zwei Jahre auf jeden Fall da. Ich glaube, da wird auf jeden Fall Stimmung gemacht.
Ja, Logo, wir geben ja auch immer alles. Also deswegen alles am Start.
Richtig geil. Und damit sind wir durch mit unserem Talk. Das hat mir Spaß gemacht.
Ich freue mich über mein erstes Interview dieses Jahr. Das war sehr nett.
Danke nochmal an dich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, natürlich. Und wir sehen uns auf dem Highfield. Und wenn ihr Bock habt, natürlich auch in der Wuhlheide.
Tschüss.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Old but gold, kann man zu Deichkind sagen. Bisschen Nostalgie gelebt und Festival-Vibes bekommen mit Porky von Deichkind. Er ist aber nicht der einzige musikalische Promi-Gast. Wir hatten sie schon alle am Start. Nina Chuba, Kamrat, Purple Disc Machine oder auch Hero. Alle Folgen unserer Energy Sachsen Music Lounge kriegst du auf energy.de/Sachsen und easy überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. Hit Music Only.